Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen wieder mit einem Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute beschäftigen wir uns als letztes der Konzilsdokumente dieser Reihe mit der Pastoralkonstitution, wie es heißt, über die Kirche in der Welt von heute, die Gaudium et Spes heißt, Freude und Hoffnung. Es ist das längste Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, hat 100 Seiten in diesem Buch fast, und deswegen wird es natürlich ein bisschen ein Schnelldurchlauf werden, eher so eine Übersicht über das, was hier sozusagen behandelt wird. Zuerst einmal möchte ich etwas vorausschicken, nämlich dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu werden, was für eine Art von Dokument das ist. Wie immer braucht man dieses Wissen, um es richtig verstehen zu können. Es ist eine Pastoralkonstitution, wie die Konzilsväter selbst benannt haben. Das heißt, es ist kein dogmatisches Dokument. Gaudium et Spes ist nicht das Dokument, wo das Konzil die Kirche beschreibt in ihrem Wesen, das ist Lumen Gentium, sondern Gaudium et Spes ist das Dokument, das auch bewusst und explizit an alle Menschen gerichtet ist, wo sich sozusagen die Kirche in der Welt positionieren will. Also die Verbindung zur Welt aufzeigen will und wie die Kirche zur Welt steht, auch zur Welt, die noch nicht sich zu Christus bekehrt hat, noch nicht zum Glauben gefunden hat. Das ist natürlich etwas sehr Wesentliches und Wichtiges, aber wie gesagt, es geht eben nicht um die Wesensbeschreibung der Kirche, sonst könnte es zu manchen Missverständnissen kommen. Es ist eigentlich wirklich sehr beeindruckend zu sehen, werden wir es noch mehrmals entdecken, wie weitsichtig die Konzilsväter waren in der Einschätzung der Welt. Sehr viele Dinge, die wir in diesem Dokument lesen können, beschreiben tatsächlich wirklich unsere Probleme der heutigen Zeit, obwohl es jetzt wirklich schon ein halbes Jahrhundert her ist und die Welt sich ja so rasch wandelt. Das hängt sicher damit zusammen, dass man damals einen sehr klaren Blick auf die Welt gehabt hat und erkannt hat, wie die Entwicklung der Menschheit vorangeht. Zuerst einmal ist das einfach eine Tatsache, und die wird von den Konzilsvätern festgestellt, dass man damit umgehen muss, dass es Fortschritt gibt. Dass es die Macht gibt, mit der man umgehen muss. Das wirft den vielen Menschen Fragen auf, weckt auch Ängste. Und es ist sicher auch Aufgabe der Kirche, hier sozusagen Anleitungen an die Hand zu geben, wie man mit diesem Fortschritt umgehen kann, wie man mit den Dingen der Welt umgehen kann. Als allererstes wird die Situation des Menschen in der heutigen Zeit beschrieben. Wie gesagt, das waren die 60er Jahre. Manches davon ist zeitbedingt, aber natürlich trifft vieles auch auf die heutige Zeit zu. Die Konzilsväter schreiben, dass der Mensch mit seinen eigenen Möglichkeiten oft überfordert ist. Noch nie war es so, dass der Mensch so viel Macht gehabt hat, auch so viel Reichtum zur Verfügung gestanden ist. Das trifft auf die heutige Zeit noch mehr zu als auf die 60er Jahre. Und gleichzeitig es in der Welt noch großen Hunger gibt, echten Hunger und Not, Menschen, die nicht lesen und schreiben können und alles das. Damit muss man umgehen. Und noch nie zuvor hat der Mensch so seinen Sinn für die Freiheit entdeckt. Auch das ist sicher in den letzten Jahren noch stärker geworden, dass der Mensch seine Freiheit wirklich ausüben will. Man ist immer weniger bereit, sich irgendwo einzuordnen, unterzuordnen. Aber, und das schreiben schon damals die Konzilsväter, es kann durchaus auch Formen von gesellschaftlicher und auch psychischer Knechtung geben, die teilweise, sage ich jetzt dazu, sehr verborgen stattfinden können, bei aller Freiheit, von der immer die Rede ist. Noch nie zuvor hat es die Gefahr gegeben, dass ein Krieg ausbricht, der die Welt vollständig zerstören kann. Auch im Mittelalter hat es furchtbare Kriege gegeben oder später, die sehr viel Leid über die Menschen gebracht haben. Aber heute hat die Menschheit die Möglichkeit, die Zivilisation zu zerstören, vollständig, immer noch, durch die Atomwaffen. Auch wird damals schon festgestellt, und auch das ist etwas, was sich bewahrheitet hat und noch verstärkt hat, dass sich die Geschichte beschleunigt hat. Man braucht sich nur überlegen, dass ein Bauer, der im Jahr 500 gelebt hat, kein so wesentlich anderes Leben gelebt hat, wie ein Bauer, der im Jahr 1500 gelebt hat, mit 1000 Jahren dazwischen. Aber ein Bauer, der im Jahr 1900 gelebt hat, schon wieder völlig anders, sozusagen andere Lebensumstände vorgefunden hat und der wieder völlig andere Lebensumstände wie ein Bauer, der im Jahr 1990 lebt. Und jetzt kann man schon 1990 mit 2013 vergleichen und schon ist wieder alles völlig anders, wenn wir überlegen, was in dieser letzten Zeit alles geschehen ist. Die Geschichte wird immer, immer schneller und die Kirche muss natürlich auch mit diesem Wandel in der Gesellschaft umgehen. Die Konzilsväter sehen eine große Gefahr darin, dass, wie sie es ausdrücken, eine Sozialisation ohne Personalisation stattfindet. Nämlich, es gibt zwar vieles, was uns gemeinsam betrifft, was sozusagen in Öffentlichkeit behandelt wird, aber der Einzelne als Individuum geht oft sogar unter darin, obwohl so viel von allem die Rede ist. Denken wir heute an die sozialen Medien, Netzwerke und alles das, wo man das Gefühl hat, ich kann von jedem jederzeit alles wissen, aber ist wirklich auch der Einzelne noch im Mittelpunkt, der Mensch als Person. Gleichzeitig werden die überkommenen Werte in Frage gestellt. War in den 60er Jahren sehr stark, wieder die Entwicklung hat auch rasant noch weiter, hat sich weitergeführt. Die Jahrhunderte davor war es in vielen Landstrichen in Europa klar, nach welchen Werten man lebt. Ob man sich jetzt daran gehalten hat oder nicht, aber die grundsätzlichen Werte waren für alle gleich und das waren dann noch dazu die kirchlichen Werte. Diese Zeit ist vorbei, das schreibt das Konzil ganz klar. Die Volkskirche ist vorbei, das merken wir heute auch ganz stark. Das kann man bedauern. Man kann auch etwas Positives darin sehen, nämlich dass die persönliche Entscheidung, die jeder Einzelne für Christus treffen muss viel stärker gefordert wird. Spannungen kann man entdecken in der Welt von heute zwischen Praxis und Theorie. Nicht? Viele weise Lehren gibt es, aber man lebt dann oft nicht mehr danach. Zwischen dem Handeln und dem Gewissen. Man könnte sich zwar im Grunde bewusst sein, was richtig ist, aber man tut halt nicht. Zwischen dem Kollektiv und dem Individuum, nicht was das die Gemeinschaft fordert und was jeder Einzelne für sich einfordert. Die Familien sind in die Krise geraten, schreibt schon das Konzil. Und auch diese Entwicklung hat ja rasante Fortschritte gemacht. Auch die Spannungen zwischen Rassen kann es geben. Das Konzil spricht noch sehr voreingenommen von Rassen. Heute wäre das ein politisch inkorrekter Ausdruck, müsste man dann von verschiedenen Volksgruppen reden oder was ich was, aber wir wissen, was gemeint ist, auch von verschiedenen Gesellschaftsgruppen, zwischen Arm und Reich. Es gibt viele Spannungen in dieser modernen Welt. Und das führt dann sehr oft auch zu Missbrauch. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht nach Beispielen suchen, wo Spannungen, die es in der Welt gibt, einfach auch für verschiedene Dinge missbraucht werden. Damals in den 60er Jahren war gerade das Aktuelle, die Entkolonialisierung der Länder der Dritten Welt, wie wir sie heute nennen, und ein Drängen nach Globalisierung. Also damit auch darüber hat sich das Konzil geäußert. Das war damals sozusagen gerade die frischeste Frage in der Weltpolitik, mit der man umgehen musste. Gleichzeitig
stellen die Konzilsväter fest, dass es tiefe Fragen der Menschheit gibt. Wie gesagt, wir müssen immer jetzt sehen, das Konzil spricht von der Welt. Das ist nicht nur an die Kirche gerichtet, sondern die Welt. Auch die Nichtgläubigen, auch Menschen anderer Religionen. Tiefe Fragen beschäftigen diese Menschheit. Die Fragen, die Spannung auch zwischen der eigenen Begrenzung und dem Verlangen nach Höherem. Jeder Mensch merkt, da ist noch mehr als nur dieses Leben und gleichzeitig spürt man, dass man selbst irgendwie in Grenzen gefangen ist. Es gibt viele verschiedene Weltdeutungen. Ja, welche ist die richtige? Die Grundfragen, was ist der Mensch? Was ist der Sinn von Schmerzen? Warum gibt es Leid in der Welt? Warum gibt es das Böse in der Welt? Was ist der Sinn des Todes? Ja. Gibt es etwas nach diesem irdischen Leben? Das sind Fragen, die alle Menschen bewegen. Ja, da wird sich niemand davon ausnehmen können. Und es gibt sehr viele verschiedene Antworten darauf. Das Konzil sagt natürlich, wir Katholiken haben natürlich eine Antwort auf all diese Fragen. Die heißt Jesus Christus. Es geht jetzt um die Frage, wie wir damit umgehen. Also diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind einfach nichts anderes als eine Bestandsaufnahme. So schaut die Welt aus. Ich finde eine sehr kluge. Man merkt eben auch daran, dass sie eigentlich bis heute gilt. Ja, also man hat die Gesellschaft und auch die Entwicklung, die Gesellschaft nehmen wird, sehr klar erkannt. Wir haben eine Antwort darauf, das ist Jesus Christus. Das Volk Gottes hat die Fähigkeit, im Geist zu erkennen, was die wahren Zeichen der Gegenwart und die Absicht Gottes sind. Das sind die berühmten Zeichen der Zeit, von der immer wieder die Rede ist, nämlich, dass man auch aus den Dingen, die uns einfach in der Welt begegnen, manches erkennen kann, dass uns der liebe Gott vielleicht dadurch Hinweise geben kann. Im Heiligen Geist können wir sozusagen diese Zeichen der Zeit erkennen, durch die uns der liebe Gott vielleicht auch führen will. Ich zitiere aus diesem Dokument Gaudium et Spes, Abschnitt 11. Das Konzil beabsichtigt, von allem jene Werte, die heute besonders in Geltung sind, in diesem Licht zu beurteilen und auf ihren göttlichen Ursprung zurückzuführen. Insofern diese Werte nämlich aus der gottgegebenen Anlage des Menschen hervorgehen, sind sie gut. Infolge der Verderbtheit des menschlichen Herzens aber fehlt ihnen oft die notwendige letzte Ausrichtung, sodass sie einer Läuterung bedürfen. Also das ist nichts Neues, das ist eine Lehre, die schon das erste Vatikanische Konzil gebracht hat. Der Mensch hat sozusagen von sich aus die Fähigkeit, auch Höheres zu erkennen. Allerdings im Heiligen Geist werde ich es in großer Klarheit erkennen können und durch die Sünde ist diese Erkenntnis oft sehr getrübt, das schreiben die Konzilsväter eben, und bedürfen einer Läuterung. Die Sendung der Kirche ist natürlich religiös. Die Kirche ist nicht, wie es unser heute jetziger Papst einmal ausgedrückt hat, eine barmherzige NGO, sondern wir sind Kirche. Ja? Die Kirche ist religiös. Aber gerade deswegen ist sie höchst humanistisch, wenn man so sagen will. Ja? Der Humanismus will ja nichts anderes, richtig verstanden, als die Menschen zum wahren Menschsein zurückzuführen. Das ist unsere Botschaft schlechthin, wenn Gott Mensch geworden ist. Ja? Er möchte uns zum Menschsein zurückführen. Das ist die Offenbarung, die uns Christus auch bringt, nämlich wie der Mensch eigentlich gedacht ist als Abbild Gottes. Deswegen hat die Kirche dieser Welt, die alle diese Fragen bewegt, sehr viel zu sagen. Und so beschäftigt sich das Dokument im nächsten Abschnitt eben mit der Würde der menschlichen Person. Es heißt, dass es allgemein anerkannt ist, dass der Mensch Mittel- und Höhepunkt der Welt ist. Die Welt dreht sich um den Menschen. Jetzt könnte man sagen, das ist ein bisschen eingebildet, aber ich glaube, alles andere wäre unrealistisch. Selbstverständlich kann man den Menschen als sozusagen den Höhepunkt der Entwicklung dieser Welt jetzt völlig wertfrei betrachten und selbstverständlich weiß man, dass der Mensch diese Welt gestaltet, egal welcher Weltanschauung ich anhange, aber da wird jeder vernünftige Mensch zustimmen. Aus der Heiligen Schrift wissen wir allerdings, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und das gibt dem Ganzen natürlich einen ganz besonderen Aspekt. Und er ist als Mann und Frau geschaffen. Daraus kann man ableiten, dass der Mensch ein Wesen ist, der zu einer Beziehung geschaffen ist. So ist er von Gott gewollt. Der Mensch ist, wie es schon die griechischen Philosophen gesagt haben, ein Zoon Politikon, also ein gesellschaftliches Wesen. Ja, der Mensch für sich allein funktioniert nicht wirklich. Er ist auf die Gemeinschaft angewiesen auch. Und alles, was man über die Menschen sich jetzt Gedanken machen will, muss man sich unter diesem Aspekt Gedanken machen. Die Sünde des Menschen, so sagt es jetzt die Kirche, hat darin bestanden, sein Ziel außerhalb von Gott zu suchen. Und deswegen ist dann sozusagen vieles falsch gelaufen. Auch die Welt, die jetzt sozusagen noch nicht zu Christus gefunden hat, erkennt, es gibt Böses, es gibt den Kampf zwischen Gut und Böse. Aber sie deutet es natürlich, wenn ich jetzt nicht an Gott glaube, zum Beispiel, oder eine andere Religion habe, deutet das nicht so wie die Kirche. Die Kirche sagt, wir wissen, warum das so ist. Die Auswirkung nimmt die Welt natürlich auch wahr. Allerdings, habe ich schon gesagt, beruft sich das Zweite Vatikanische Konzil auf die Lehre des Ersten Vatikanischen Konzils, der Mensch kann aus sich heraus durch seine Vernunft Gott erkennen. Ja? Also jeder Mensch hat diese Fähigkeit dazu, weil er von Gott kommt. Deswegen hat die Vernunft eben eine so hohe Würde, weil mit Hilfe der Vernunft Gott erkannt werden kann. Das ist eines der ganz großen Themen gewesen aus dem Pontifikat Papst Benedikt XVI. Nicht? Das auffordert die Welt, auf der Basis der Vernunft miteinander ins Gespräch zu kommen. Also es ist genau das aufgenommen, was wir hier in Gaudium et Spes lesen können. Auch Johannes Paul II. Hat schon eine große Enzyklika geschrieben, Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Also die Päpste nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben genau diese Lehre sozusagen weitergeführt. Durch diese Vernunft kann ich einerseits die irdische Welt beherrschen, gleichzeitig aber auch eine tiefere Wahrheit erkennen. Das sittliche Gewissen kann jeder Mensch haben. Ja, das ist nicht ein Privileg von Katholiken. Deswegen hat dieses Gewissen auch eine besondere Würde. Der Mensch entdeckt in sich, heißt es ja schön, ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt. Ja, das Gewissen heißt eben nicht, wie es von manchen missverstanden wird, bitte ich handle nach meinem Gewissen, ich kann machen, was ich will, sondern das Gewissen ist eben ein Gesetz, das man in sich entdeckt, dass man sich nicht selbst gegeben hat. Wenn das Gewissen mir nie widerspricht, dann stimmt das nicht. Ja, mein Gewissen ist in Wirklichkeit eben die Stimme Gottes in mir. Das ist schon eine christliche Erkenntnis. Der Ort, wo ich mit Gott in mir zusammentreffe, sozusagen. Dem Gewissen zu folgen, bedeutet also alles andere als willkürlich zu sein. Das ist ein Widerspruch. Dem Gewissen zu folgen, hat zur Folge, dass ich objektive Normen der Sittlichkeit befolge. Also wenn ich jetzt auf der Basis der Vernunft mit der Welt umgehen will, dann kann man sehr wohl auf einen grünen Zweig kommen und Dinge für richtig erkennen und andere Dinge für falsch. Mit Hilfe unseres Gewissens. Ja. Natürlich gibt es irriges Gewissen, das schreibt auch das Konzil. Wenn ein Mensch nicht nach dem Wahren und nach dem Guten sucht, dann wird sein Gewissen natürlich nicht funktionieren, wenn ein Mensch sich bewusst für das Böse entscheidet. Ja. Oder wenn ich mich an das Böse gewöhne, dann wird mein Gewissen irgendwann blind werden. Ja, das kann natürlich passieren. Gibt es leider viele Beispiele dafür aus der Weltgeschichte. Aber das Gewissen an sich ist eine Basis, auf der man gemeinsam sozusagen nach dem sittlich Guten suchen kann, weil es jedem gegeben ist. Insofern hat doch die Freiheit eine sehr hohe Bedeutung. Die wird von der Kirche verteidigt. Ja, Ziel der Kirche ist es nicht, in der Welt jetzt irgendwelche Systeme zu fördern, die Menschen möglichst in irgendwelche Zwänge hineinbringt, dass sie nichts mehr Böses tun können, sondern die Freiheit muss ja sein, weil der Mensch frei geschaffen ist, um sich für das Gute zu entscheiden. Deswegen ist die Kirche selbst auch immer eine Verteidigerin der Freiheit. Streben nach Freiheit ist etwas Richtiges. Ja. Die Freiheit kann allerdings im Gegensatz geraten und kann gestört werden durch zwei Dinge. nämlich durch einen blinden Drang, der aus mir kommt, wenn ich nur meiner Lust folge oder was, dann ist meine Freiheit eingeschränkt, gleichzeitig wie von äußerem Zwang, ja, wenn ich mich nicht handeln kann, wenn ich in meinem Handeln sozusagen eingeengt bin. Also hier, auch hier gegen muss man die Freiheit verteidigen. Allerdings für uns Christen völlig klar, zur vollen Freiheit kann ich nur mit der Hilfe Gottes kommen. Wir haben gehört, dass der Tod ein Thema ist, das natürlich jeden Menschen beschäftigt. Und so schreibt auch Gaudium et Spes über das Geheimnis des Todes. Es gibt ein Entsetzen vor dem Tod. Ja. Und das ist ja richtig. Man sieht ja auch heute, es gibt richtig tabuisiert. Ja. Die Menschen trauen sich gar nicht, wenn es konkret wird oder sie selbst betrifft oder enge Angehörige über den Tod überhaupt zu sprechen. Das stellt auch das Konzil fest, Gaudium et Spes. Und zieht daraus eine für mich sehr interessante Schlussfolgerung. Dieses Entsetzen vor dem Tod ist ganz richtig. Ja. Ich habe das bis jetzt immer für eine Folge des Unglaubens gehalten. Aber man ist doch ganz klar, wenn der Mensch ablehnt, dass er völlig zerstört wird, dass er ins Nichts fällt, dass das die Menschen ablehnen, damit haben sie ja vollkommen recht, schreibt das Konzil sozusagen. Das ist mit eigenen Worten gesagt. Wir als Kirche haben ja eine Antwort darauf. Christus hat uns erlöst. Der Tod ist besiegt. Ja? Wir können allen, die ein Entsetzen vor dem Tod empfinden, eine Antwort geben. Ja? Und sagen, ihr habt recht, den Tod abzulehnen. Wir lehnen ihn auch ab. Ja? Weil Christus ihn besiegt hat. Also ein Gedanke, der mir eigentlich neu war, aber der sehr schön ist, finde ich, um heutigen Fragen, die aus dem Unglauben kommen, auch sehr schön erwidern zu können. Die Berufung des Menschen, das ist völlig klar für uns, ist seine Gemeinschaft mit Gott. Ja? Dorthin sollte jeder Mensch finden. Dazu ist die Kirche da, um ihn dorthin zu führen. Jetzt begegnet uns aber in der Welt von heute der Atheismus. Der war, glaube ich, in den 60er Jahren sogar stärker als heute, traue ich mich zu sagen. Woher kommt dieser Atheismus? Er kommt einerseits daher, auch das finde ich sehr klar erkannt, durch die Überschreitung der naturwissenschaftlichen Grenzen. Wenn ich glaube, ich kann mit den Mitteln der Naturwissenschaft, sagen wir jetzt salopp ausgedrückt, beweisen, dass es Gott nicht gibt, ja, dann überschreitet das die Kompetenz der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft kann über göttliche Dinge keine Aussage treffen. Der Atheismus kann aber auch daher kommen, dass ein Gottesbild abgelehnt wird, das gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Das kann auch Schuld der Kirche sein. Ja? Dass wenn wir Gott falsch verkünden, als ein furchtbares Wesen, ja, das rachsüchtig ist oder sonst etwas und die Menschen das ablehnen, dann lehnen sie ja nicht den wahren Gott ab, sondern lehnen das Zerrbild ab, das ihnen verkündet worden ist. Daher kann Atheismus entstehen. Atheismus kann aber auch aus einer einseitigen Zuwendung zum rein irdischen entstehen. Materialismus nennt man das. Da ich sage, ich will mich gar nicht mit irgendwelchen höheren Dingen beschäftigen, ist mir alles viel zu kompliziert. Ich beschäftige mich nur mit dem, was ich sehen und angreifen kann. Die Schuld kann durchaus bei den Atheisten liegen, wenn sie Gott nicht erkennen. Auch deswegen, weil sie gegen ihr Gewissen handeln. Wie gesagt, kann die Schuld aber auch bei den Gläubigen liegen, die den Gott falsch oder vielleicht auch gar nicht verkündet haben. Also eine Gewissenserforschung für uns. Natürlich gibt es auch das, was man systematischen Atheismus nennt. Damals in Hochblüte, in allen kommunistischen Ländern hat es Lehrstühle an den Universitäten für Atheismus gegeben. Das wurde also wissenschaftlich betrieben, der Atheismus. Ganz interessant eigentlich, zu betreiben, nur zu sagen, wir glauben nicht, dass es Gott gibt, und das betreiben wir jetzt wissenschaftlich, finde ich einen interessanten Ansatz, aber es hat es gegeben, man nennt das systematischen Atheismus. Wie soll die Kirche darauf reagieren? Durch zwei Dinge, die eigentlich sehr einfach sind, das gilt für die Gesamtkirche, wie für jeden Einzelnen von uns. Durch die klare Verkündigung der Lehre, ungekürzt und klar und deutlich, und durch das rechte Leben. Ja, durch das Leben als Christen verkünden wir auch die Wahrheit. Christus ist der neue Mensch. Ja. Er ist in unserer Kirche, ihn verkünden wir, und er führt den Menschen zum wahren Menschsein. Ja. Das ist zusammengefasst eigentlich, was die Kirche der Welt anzubieten hat, Christus. Ja. Und alle, die Humanität suchen, werden sie in Christus finden. Wie schaut also diese menschliche Gemeinschaft jetzt aus? Ich habe schon gesagt, der Mensch ist zur Gemeinschaft berufen. Das Individuum, der Einzelne und die Gesellschaft sind aufeinander hingeordnet. Ja. Alles, was der Einzelne tut, muss er tun, auch im Hinblick auf die Gemeinschaft. Und alles, was die Gemeinschaft tut, muss geschehen, auch im Hinblick auf den Einzelnen. Und so wie der Einzelne sündigen kann, kann auch die Gesellschaft Strukturen entwickeln, die sündhaft sind. Ja. Später hat man dafür den Ausdruck strukturelle Sünde gefunden. Es kann auch die Gesellschaft einfach Dinge eingeführt haben, die schlecht sind, die böse sind. Ja. Auch das muss man sozusagen schauen. Eigentlich wiederholt das Zweite Vatikanische Konzil jetzt nichts anderes als die Soziallehre der Kirche mit ihren eigentlich vier Grundsätzen. Das Gemeinwohl, die Personalität, die Solidarität und man müsste noch hinzufügen die Subsidiarität. Also mit Gemeinwohl meint man, dass immer jeder, wie ich schon gesagt habe, der etwas tut, auch es im Hinblick auf das Wohl der Gemeinschaft tun muss. Man kann nicht einfach sagen, ich bin eine Insel, alles andere geht mir nichts an, sondern das ist unsere Pflicht, das ist Naturrecht, das ist nicht spezifisch Christliches, nur für die Christen, sondern das verkündet die Kirche der ganzen Welt. Ja, so funktioniert einfach unsere menschliche Gesellschaft. Die Personalität heißt, dass der Einzelne immer ein Recht hat, als Individuum auch sozusagen zu gelten. Ja. Das spricht gegen einen Kollektivismus, wo man sagt, nur die Masse zählt, nur die Volksgemeinschaft, nur die Gemeinschaft wie im Kommunismus oder sonst etwas. Nein, der Einzelne hat ein Recht und natürlich baut die Gemeinschaft immer auf dem Einzelnen auf. Gerade die Personalität ruft uns das Konzil in Erinnerung, muss uns dahin führen, dass wir auch Achtung und Liebe gegenüber dem Gegner haben. Also gerade in diesem Diskurs kann es jetzt zu Auseinandersetzungen kommen. Gerade weil wir den anderen als Person wahrnehmen und nicht nur als eine Meinung, die uns begegnet oder als der Gegner oder sonst etwas, müssen wir Liebe und Achtung vor ihm haben. Gerade vom Papst Johannes dem 23. gibt es ein schönes Zitat, das er schon als Kardinal geprägt hat. Wir gefragt worden, wie können Sie sich mit solchen Leuten abgeben? Er hat dann immer ohne große Berührungsängste mit Kommunisten und Atheisten und Versicherungsverkehrt und mit ihnen diskutiert. Er sagt, uns trennen nur unsere Auffassungen, das ist ja nicht viel. Ja. Weil er den anderen eben auch als Menschen wahrgenommen hat. Und das ist natürlich ein sehr schöner Zugang, den wir jeder immer wieder neu lernen müssen. Es wird betont, dass natürlich wesentlich, also die Menschen in ihrem Wesen gleich sind. Das heißt nichts anderes, als dass sie gleiche Würde haben. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, alle Menschen sind gleich, ist nicht die Lehre des Konzils. Das wäre ein Blödsinn, weil die Menschen unterscheiden sich ja durch ihre Herkunft, durch ihr Geschlecht, durch ihre Bildung, durch ihre Intelligenz, durch ihre Religion. Es gibt ja Unterschiede zwischen den Menschen, das kann man ja wahrnehmen. Menschen sind nicht alle gleich, aber sie sind gleich an Würde. Ja. Also da darf man sozusagen nicht den einen den anderen höher bewerten als den anderen. Und gerade weil das so ist, kann man nicht etwas verfolgen, was man individualistische Ethik nennt. Sagt, ich bin ab sozusagen meine Sonderrechte. Also das kann ein bisschen sehr in die Praxis gehen, weil es sagt, kann schon sein, dass das generell notwendig ist, dass die Leute Steuern zahlen, ich nicht. Das Gesetz gilt für mich nicht. Ja, sondern der Einzelne muss eben auch schauen, dass er am Gemeinwohl mitwirkt. Was die Solidarität betrifft, verweist das Konzil einfach nur auf Christus. Wenn wir auf ihn schauen, wissen wir, was Solidarität bedeutet, nämlich den Armen nicht einfach zu lassen, wo er ist, sondern ihm sozusagen beizustehen. Und wie gesagt, der vierte Aspekt der christlichen Soziallehre ist die Subsidiarität, die wird jetzt da nicht eigens erwähnt, kommt später aber sehr wohl vor. Mit Subsidiarität ist gemeint, dass alles in der Gesellschaft von der jeweils unterstmöglichen Ebene gemacht werden soll. Also ein Staat soll nicht Dinge machen, die eine Gemeinde erledigen kann. Und eine Gemeinde soll nicht machen, was eine Familie machen kann. Ja, also je weniger, sozusagen, je niedriger die Verantwortung angesiedelt ist, desto besser. Das nennt man Subsidiarität. Etwas, was wir, glaube ich, heute wieder neu lernen müssten. Ich glaube, da hätten wir einiges zu tun. Subsidiarität heißt das Letzte. Dass es soll immer alles auf der möglichst niedrigsten Ebene gemacht werden, auf der niedrigstmöglichen Ebene. Ja. Eine Familie soll die Verantwortung wahrnehmen, die sie wahrnehmen kann und nicht die Gemeinde. Die Gemeinde soll die Verantwortung wahrnehmen, die sie wahrnehmen kann und nicht das Land. Und das Land, was nicht das und so weiter. Das ist nicht anders, das ist nichts Neues, das ist einfach christliche Soziallehre. Das Konzil beschäftigt sich jetzt mit dem menschlichen Schaffen in der Welt. Es ist der Plan Gottes, dass der Mensch etwas tut, dass der Mensch gestaltet. Allerdings muss man einfach wahrnehmen, dass es hier eine, wie es heißt, Autonomie der irdischen Wirklichkeiten gibt. Autonomie heißt die Selbstbestimmung, das Selbstgesetz. Also eigene Gesetzmäßigkeiten, die einfach irdische Dinge haben, wenn ich jetzt an die Wissenschaft denke, oder an die Wirtschaft, oder an die Technik. Ja. Die Kirche enthält sich hier, Regeln aufzustellen, wie ein Wissenschaftler seine Versuchsreihen anzulegen hat. Ja. Oder wie Wirtschaft zu funktionieren hat. Wirtschaft hat eigene Regeln. Ja. Das sind, die unterliegen einer Autonomie. Allerdings wäre es falsch, daraus zu folgern, dass man sie unabhängig von Gott sehen darf. Dass man sagt, das regelt sich alles selber. Alles, was möglich ist, beispielsweise wissenschaftlich, machen wir dann auch. Oder weiß ich was, der Markt regiert die Welt und das funktioniert eh und wir brauchen nicht weiter darauf zu achten. Das geschieht einfach. Ja. Das wäre sozusagen falsch. Dann würde man es loslösen von der Verantwortung, die man dafür hat. Aber es wäre irrsinnig zu meinen, dass Angebot und Nachfrage, dass sozusagen, dass das nicht die Grundregeln der Wirtschaft sind. Das sind sie nun einmal. Ja. Der Friedrich von Weizsäcker, ein deutscher Philosoph, hat dazu einmal ein sehr gutes Wort geliefert. Der hat gesagt, vom Prozess gegen Galileo Galilei bis zur Entwicklung der Atombombe führt eine ganz gerade Linie. Ja, wir wissen alle, dass die Kirche sehr gescholten worden ist und wird, für den Prozess, den sie Galileo Galilei gemacht hat, der gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Und die wenigsten haben sich wirklich mit dem Prozess beschäftigt, weil damals ist es ja um eine völlig andere Frage gegangen, nämlich, ob die Wissenschaft unabhängig von der Kirche agieren kann. Ja? Und damals hat es begonnen, dass die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler gesagt haben, alles, was wir erkennen können, da redet es uns nicht rein. Und die Kirche hat gesagt, Moment, wir können das doch nicht von der Schöpfung trennen. Und man hat eigentlich aneinander vorbeigesprochen, vorbeigeredet und deswegen ist es zu diesem sonderbaren Urteil gekommen. Allerdings sagt jetzt eben der Friedrich von Weizsäcker, diese Denkungsart weitergeführt, hat eben dahin geführt, dass ich gesagt, wir können eine Atombombe bauen, dann bauen wir sie auch. Jetzt haben wir sie gebaut, dann setzen wir sie auch ein. Ja, losgelöst von aller Verantwortung, die wir dafür haben. Wenn es möglich ist, machen wir es. Ja. Das gilt eben nicht, auch wenn es die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten gibt, wie es das Konzil betont, ist es nicht abgetrennt von der Verantwortung vor Gott zu sehen. Gott hat den Menschen berufen, dass er die Welt heiligt. Und der Mensch soll in der Welt geheiligt werden. Allerdings glauben wir natürlich, dass es irgendwann eine neue Welt und einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Ja. Diese Welt ist nicht unsere Erfüllung. Wir müssen darin umgehen. Ja. Wir müssen mit den irdischen Dingen umgehen. Unser Ziel allerdings, die letzte Vollendung, ist woanders. Was ist also jetzt die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute? Wie gesagt, die Kirche ist in der Welt. Ja? Alles andere wäre absurd. Ich meine, theoretisch könnte sich die katholische Kirche dazu entschließen, wir ziehen uns zurück in irgendwelche Wüstengegenden oder in die Klöster oder sonst etwas. Geht uns alles nichts an. Es gibt ja so protestantische Sekten, die das de facto machen, nicht die Mennoniten oder was, sagen, diese ganzen technischen Tanz, den wollen wir nicht, da ist es verboten, Strom zu verwenden oder Autos oder moderne Geräte, wir kapseln uns ab von dieser Welt. Ja.
Das ist nie der Weg der katholischen Kirche gewesen. Die katholische Kirche lebt in der Welt und sie erfährt dasselbe Geschick wie die Welt. Ja, wenn es in der Welt Krieg gibt, gibt es auch für die katholische Kirche Krieg. Ja, die Kirche kann sich nicht loslösen von dieser Welt. Sie lebt in dieser Welt. Man könnte sagen, sie ist aber nicht von der Welt. Sie hat die Aufgabe, um es mit einem Wort Jesu zu sagen, Sauerteig in dieser Welt zu sein. Die Kirche soll diese Welt sozusagen formen, ja, sie für Christus gewinnen. Und diese Aufgabe nimmt die Kirche wahr, aber jetzt in Gaudium und Spes sagen die Konzilsväter, wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen, dann ist das nicht nur ein Nutzen für die Christen. Das nützt der ganzen Welt, wenn wir das machen. Ja. Es ist ein Licht für die ganze Welt, wenn wir das Evangelium verkünden. Und ich denke schon, dass man sagen kann, dass die Welt das schon auch annimmt. Mich wundert das fast, aber es ist so, wenn der Papst sich zu großen politischen Themen äußert, hört jeder zu. Das nimmt jeder ernst. Ja? Und jeder Politiker weiß, es ist gut, auf ihn zu hören. Ja? Unabhängig von der Person des Papstes. Ja? Also die Kirche, auf die Kirche wird tatsächlich gehört. Viel mehr, als man meinen möchte, wenn man so die tägliche Medienberichterstattung verfolgt. Aber die Kirche, die Stimme der Kirche wird tatsächlich wahrgenommen. Es geht eben, wie schon gesagt, um die Humanisierung der Welt. Ja, dass die Welt wieder menschlich wird. Und da gibt es einige Ziele jetzt, die in Gaudium und Spes angeführt werden, die sehr konkret sind. Einerseits fühlt sich die Kirche als eine Verteidigerin der Würde des menschlichen Leibes. Sehr interessant. Und zwar gibt es zwei Gefahren. Einerseits, dass er abgewertet wird, eine Leibfeindlichkeit, das ist christlichem Glauben ganz fremd, das widerspricht unserem Glauben, dass man sagt, der Leib, den muss man einfach sozusagen missachten oder abwerfen oder überwinden oder sonst etwas. Das ist eine Gefahr und die andere Gefahr ist, den Leib zu vergötzen. Das passiert heute vielleicht wieder stärker, in unseren Gegenden zumindest. Der sagt, das Wichtigste ist die Gesundheit und ich muss fit sein und wenn das ist und dann passt ja alles, nicht? Und nichts anderes zählt und nur schön sein ist das Wichtigste, dann hat der Mensch seinen Wert, seine Vergötzung des Leibes. Beide sind Gefahren, denen begegnet werden muss. Die Kirche fühlt sich als Anwältin der Würde des menschlichen Leibes. Nächster Punkt ist die Freiheit, die von der Kirche verteidigt werden will. Und zwar die Knechtschaft gegen die Knechtschaft und die Knechtschaft kommt von der Sünde. Es gibt eine Knechtschaft der Sünde, das ist das, was die Menschen unfrei macht. Die Kirche verteidigt die Würde des Gewissens. Ja, in der Art, wie ich es vorher beschrieben habe, das Gewissen, das von Christen wahrgenommen wird als die Stimme Gottes in mir, das aber jeder Mensch hat. Ja, auch ein Atheist kann von sich behaupten, er hat ein Gewissen und danach handeln. Die Kirche verteidigt die Liebe, die echte Liebe in der Welt. Die Kirche verteidigt die Menschenrechte. Ja? Und zwar die Menschenrechte, die sie aus dem Evangelium herausliest. Eines Menschen, der nicht autonom von Gott ist, unabhängig von Gott, sondern von ihm sozusagen seine Würde bekommt. Darin besteht das Menschenrecht. Sie nützt der Welt durch die Werke der Barmherzigkeit. Sie nützt der Welt durch den Glauben. Ja, auch wenn jetzt manche den Glauben nicht teilen. Aber wenn Menschen in innigster Vereinigung mit Christus leben, das bedeutet Glaube, nützt das der Welt. Und durch die Universalität der Kirche, ganz praktisch, nützt die Kirche auch für die Vermittlung, zum Beispiel zwischen Nationen. Oft genug schon passiert, dass einfach die Kirche durch ihre Struktur, durch ihre Verbreitung, durch ihre Einheit, ihre Weltweite der Welt nützen kann. Sie will der Welt nützen, um die Spaltung des Glaubens zu überwinden. Ja, das sieht die Kirche selbstverständlich als ihre Aufgabe, auch im täglichen Leben, ja, wo man einfach die Katholiken sich bewähren können und dadurch auch ein Zeugnis geben können. Mir fallen da ein, dass zum Beispiel schon im alten Rom die Christen noch zu einer Zeit, wo das Christentum verboten war, plötzlich in wichtige Ämter gekommen sind, nicht weil sie Christen waren, sondern obwohl sie Christen waren, aus Sicht der Verfolger, aber weil man einfach gemerkt hat,
wenn ich da einen Christen hinsetze, dann greift er nicht in die Kasse, er wird die Menschen gerecht behandeln. Ja? Das sind einfach gute Menschen. Also wenn wir unseren Glauben tatsächlich leben, nützen wir natürlich der Welt. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Teil, wenn man sich überlegt, wie die Kirche der Welt von heute nicht nur begegnet, sondern eben auch nützen will. Allerdings gibt es auch Hilfe, die die Welt der Kirche bietet. Auch die wird sozusagen eigens behandelt. An erster Stelle steht die Philosophie. Ja? Die Philosophie ist ein Ding dieser Welt. Ja? Es hat die Philosophen schon lange gegeben, auch sehr große Philosophen, lange bevor es die Kirche gegeben hat. Und ohne die Philosophie, jetzt beispielsweise die griechische Philosophen, die großen griechischen Philosophen, wäre katholische Theologie im heutigen Sinn sicher nicht denkbar. Beginnt schon beim Johannesevangelium, könnte man dann eigens drüber reden. Aber die Kirche profitiert von dieser weltlichen Sache der Philosophie, auch von modernen Philosophen dann natürlich. Die Kirche nimmt wahr, dass einfach da verschiedene Sprachen in der Welt gesprochen werden. Also meint es nicht nur nationale Sprachen, sondern auch verschiedene Ausdrucksweisen menschlichen Lebens. Und sieht es als ihre Aufgabe, diese Sprachen zu verstehen und auch in diesen Sprachen zu reden. Sie profitiert natürlich von den Strukturen der Welt, ja, die weltliche Strukturen sind, auch staatliche Strukturen, Infrastruktur und so weiter. Und, sehr lustig eigentlich, dass das die Konzilsväter so ausdrücken, die Kirche profitiert sogar von ihren Gegnern. Ja. Ganz klar eigentlich, das kennt man vielleicht aus dem persönlichen Leben auch, wenn man immer wieder sich rechtfertigen muss, angegriffen wird, das nützt dem eigenen Glauben oft, ja, dass man sich denkt, ja, das stärkt mich, dadurch, dass ich sozusagen mich rechtfertigen muss. Die Kirche als Ganze sieht das auch so. Ziel von all dem, es wird immer wieder kommen, wird Christus sein. Ja. Also das kommt immer wieder, wie es Amen im Gebet, im wahrsten Sinne des Wortes, dass gerade in dieser Auseinandersetzung mit der Welt von heute man nicht den Fehler machen sollte, jetzt nur noch in weltlichen Kategorien zu denken und sagen, jetzt beschäftigen wir uns aber mit der Welt, jetzt lassen wir Christus einmal außen vor. Die Kirche kann das gar nicht, dass sie sich mit irgendetwas beschäftigt ohne Jesus Christus. Also deswegen muss das letzte Ziel immer Jesus Christus sein. Er ist die Antwort auf alles. Ja, das darf man nicht vergessen. Im zweiten Hauptteil von Gaudium in Spes kommt es nun zu wichtigen Einzelfragen, wie es heißt. Und zwar werden in diesem zweiten Hauptteil behandelt die Ehe und Familie, die Kultur, wirtschaftliches, soziales, politisches Leben, die Völkerfamilie und der Friede. Auch all diese Dinge will die Kirche von Christus her sehen und sie sozusagen für die Welt darstellen. Also die Förderung der Würde von Ehe und Familie. Das Wohl des Einzelnen, genauso wie auch das Wohl der Gesellschaft als größere Gemeinschaft, hängt ab vom Wohl der Familie, von Ehe und Familie. Das heißt immer wieder, dass Ehe und Familie die Grundzelle der menschlichen Gesellschaft ist. Das wird sehr stark betont, in den 60er Jahren sicher noch viel weniger beeinsprucht als heute. Heute ist das ja völlig ins Rutschen geraten. Deswegen muss die Ehe und Familie gefördert werden. Ja, das geht dann bis hin, dass man sich überlegen kann, was der Staat tun kann. Also aus kirchlicher Sicht ist das gerechtfertigt, dass Ehe und Familie selbstverständlich gefördert werden. Jetzt zum Beispiel steuerlich. Ja, das nützt dem Gemeinwohl wieder. Die Kirche argumentiert hier nicht zu sagen, aber wir sind doch Katholiken, sondern das nützt dem Gemeinwohl, das nützt allen, das ist auch in einem buddhistischen Staat so, ja, dass wenn Ehe und Familie gefördert werden, es dem Gemeinwohl nützt. Es muss das Leben geschützt werden. Kommt immer wieder vor in diesem Dokument. Damals hat es begonnen, ich weiß nicht, ob man schon in den 60er Jahren sich ausgemalt hat, welche Ausmaße das annehmen wird in unserer Zeit. Und wir sind schon in einer Zeit, wo wir uns fast schon daran gewöhnt haben. Ja, wird halt jedes zweite Kind in Österreich abgetrieben. Kann man nichts machen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Also der Schutz des Lebens muss ein brennendes Thema sein für jeden Einzelnen. Man will die Eltern unterstützen. Eltern zu unterstützen ist eine Aufgabe der Gesellschaft.
Alle diese Werte werden sozusagen gefährdet durch verschiedene Dinge. Zum Beispiel durch die Polygamie. Das hat es damals gegeben, gibt es heute noch ganz genauso. Man möchte nicht glauben, wie weit das geht, dass in vielen Ländern einfach das noch gang und gäbe ist, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Also ich habe das erlebt, dass auch Leute gesagt haben, ich bin Katholik und habe meine vier, fünf Frauen in Afrika. Ja? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja? Wo sie überhaupt nicht sehen, dass das hier auch gegen die Menschenwürde geht und gegen den Glauben sowieso. Es wird gefährdet durch die Ehescheidung, ja? Dass die Ehen auseinandergehen. Es wird gefährdet durch das, was man freie Liebe nennt. Ja? Diesen Ausdruck verwendet man heute vielleicht nicht mehr, weil es halt gar nichts Besonderes mehr gilt, dass eigentlich das Zusammenkommen von Mann und Frau getrennt ist von einer Partnerschaft, wo man einander verpflichtet ist, ja, in der Ehe. Dass das eigentlich frei stattfindet, sehr kurzfristig und so weiter. Das schadet natürlich der Gesellschaft. Es wird, diese Werte werden gefährdet durch den Egoismus, durch die Genusssucht, durch Praktiken gegen die Fruchtbarkeit der Ehe. Ja, alles das zählt schon das Konzil auf. Später wird Paul VI. Seine berühmte Enzyklika Humane Vitae schreiben, gerade zu diesem Thema, für die er sehr viele Ohrfeigen eingefangen hat, die aber, glaube ich, sehr prophetisch war und der Welt von heute sehr viel zu sagen hat. Müsste man vielleicht sich auch mal wieder damit beschäftigen. Es nützt der Gesellschaft, wenn die Ehe in Treue und Unauflöslichkeit gelebt wird. Das nützt der Gesellschaft. Wir als Christen wissen immer noch das noch Größere dazu zu sagen, nicht? Dass das Abbild der göttlichen Liebe ist. Ja? Es nützt der Gesellschaft, wenn eine Familie funktioniert und die Kinder dort erzogen werden. Ja? Das nützt einfach dem Gemeinwohl, ja? Wenn Kinder auf diese Weise aufwachsen können. Und deswegen sollte man einfach Dinge fördern, die in diese Richtung gehen. Das, was man bezeichnen könnte als das Warten bis zur Ehe. Ja. Es ist interessant, dass auch heutzutage oft junge Menschen, die eigentlich sich als sehr gläubig empfinden, das überhaupt nicht mehr sozusagen am Bildschirm haben. Dass das eigentlich so gehört, dass man bis zur Ehe wartet, um zusammenzukommen. Ja, das wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ja. Dass man so ganz erstaunt ist, wenn das einem jemand sagt, dass das zusammengehört. Dass die Fruchtbarkeit in der Ehe sozusagen nicht unterbunden wird. Dass das Wohl der Ehegatten im Blick ist, dass man füreinander da ist in der Ehe. Der Lebensschutz, habe ich schon gesagt. Das gilt für die ganze Welt, das nützt der ganzen Welt. Die Familie ist die Schule der Humanität. Dort lernt man Mensch sein, so könnte man sagen. Die Familie braucht es, dass Vater und Mutter in ihr präsent sind. Ja? Es hat eine Entwicklung gegeben in Richtung vaterloser Gesellschaft in den letzten Jahren. Das ist sehr gefährlich. Ja, das schadet natürlich der Gesellschaft. Und egal, welche Probleme auch ein Staat hat, ob es um Überbevölkerung geht oder sonst etwas, es gibt ein Recht der Eltern auf die Zeugung und auf die Erziehung ihrer Kinder. Diese Entscheidung trifft das Elternpaar, nicht der Staat oder sonst jemand. Der Staat darf weder sagen, wie viele Kinder eine Familie zu haben hat oder nicht, noch darf er den Eltern die Erziehung abnehmen. Das ist ein Grundrecht, das von der Kirche verteidigt wird. Die Seelsorger werden jetzt sozusagen aufgefordert, hier zu unterstützen, damit in den Familien, die Familien zu unterstützen, damit die Familien ihre ganze Strahlkraft, wie es so schön heißt, entfalten können. Schließlich geht es um die richtige Förderung des kulturellen Fortschritts. Was ist Kultur eigentlich? Der Mensch bildet seine geistigen und körperlichen Anlagen aus und entfaltet sie. So wird vom Konzil Kultur beschrieben. Der Mensch bildet seine geistigen und körperlichen Anlagen aus und entfaltet sie. Ja. Das heißt dann auch, dass er die Welt in Anspruch nimmt, sie sich unterwirft, möchte man so sagen. Das klingt vielleicht nicht so schön, aber er gestaltet sie. Ja? Er gestaltet sein Leben in der Gesellschaft und in der Familie.
Und er verleiht seinen geistlichen Erfahrungen und seinem Streben Ausdruck. Ja. Das ist Kultur. Ja. Das, was der Mensch sozusagen aus der Welt macht, so könnte man es kurz zusammenfassen. Und jetzt nimmt das Konzil einfach nur ganz realistisch wahr, dass das natürlich in verschiedenen Weltgegenden auch auf verschiedene Art und Weise geschieht. Deswegen gibt es verschiedene Kulturen. Ja. Das ist durchaus legitim, dass diese Entfaltung des Menschen auch verschiedene Formen annehmen kann, dass das bei uns anders ausschaut als zum Beispiel in Afrika. Und dass sich selbstverständlich auch immer wieder neue Formen des Zusammenlebens entwickeln können, wo Menschen das machen. Der Mensch ist der Schöpfer der Kultur. Ja. Und da kann es natürlich zu Schwierigkeiten kommen. Wenn es nämlich mehrere Kulturen gibt, dann werden diese Kulturen, je enger die Welt zusammenrückt, auch das heute noch viel stärker als in den 60er Jahren natürlich, aber damals hat es begonnen, dass es zu einem Austausch der Kulturen kommt, da kann es zu Schwierigkeiten kommen. Aber dieser Austausch der Kulturen ist durchaus erwünscht und gleichzeitig ist es erwünscht, dass man in Treue zum eigenen Erbe steht. Ja? Das bereichert ja die Welt, wenn nicht alles ein Einheitsmatsch wird, sondern es verschiedene Kulturen gibt, das eigene Erbe durchaus gepflegt wird. Das Konzil möchte fördern, dass auch die moderne Welt weiterhin fußt auf klassischen Werten. Also wenn wir jetzt die Wissenschaft, die Technik und weiß ich was für Fortschritte machen, dann sollten weiterhin die Werte gelten, die auch unsere Vorfahren schon geprägt haben. Für uns ganz klar christliche Werte, aber das ist mir bewusst ganz allgemein ausgedrückt, dass die Werte sozusagen ruhig bestehen bleiben können, auch wenn die Welt sich verändert. Ja? Die Werte müssen nicht angepasst werden. Es ist ein Ziel, die Einzeldisziplinen in Einklang zu bringen. Alle sollen Anteil haben an der Kultur und eine Autonomie, die es geben kann, wie schon vorher beschrieben, sollte nicht zu einer reinen Innerweltlichkeit führen. Also ich sage, ich beschäftige mich nur noch mit den Dingen dieser Welt, daraus würde ein religionsfeindlicher Humanismus entstehen. Das kennen wir ja nicht, wenn man sagt, dass Humanisten dann ganz stolz sagen, wir können die Welt erklären, wir brauchen Gott nicht mehr. Das ist die Beschränkung auf die Innerweltlichkeit. Ja. Wenn man sozusagen das Transzendente, das Erkennen Gottes einfach nicht wahrhaben will oder abschneidet aus der eigenen Wahrnehmung. Natürlich stehen auch Glaube und Kultur in einem Zusammenhang. Wir Christen haben ein Ziel, das ist im Himmel. Das ist sozusagen jenseits dieser Welt. Aber trotzdem und gerade deswegen sind wir berufen, hier auf der Erde mitzuarbeiten. Das Wahre, das Schöne wollen auch wir finden. Wir wissen, wer es ist, das ist Gott, den wir da finden wollen. Aber ich glaube, gerade die katholische Kirche ist ein gutes Beispiel dafür, mehr vielleicht noch sogar als andere Konfessionen, dass sie gerade in dieser Suche nach dem Transzendenten, nicht materiellen, nicht innerweltlichen, die Welt sehr schön gestaltet hat. Also wenn wir an unsere ganzen Kulturgüter denken, Österreich lebt davon, ja, wie Kirchen gebaut worden sind und so weiter, das ist eine Blüte auch der menschlichen Kultur. Das ist was Innerweltliches, wie ich eine Kirche baue, in welchem Stil und welche Materialien ich verwende, dass Künstler dort sich sozusagen betätigen können und trotzdem ein Ausdruck für etwas noch Größeres. Also Glaube und Kultur stehen in einem Zusammenhang. Wieder möchte die Kirche Dinge fördern, nämlich die Fähigkeit zum Staunen, wie es sehr schön heißt. Die Wesenserkenntnis, nämlich dass Menschen in der Lage sind, die Dinge zu durchschauen, die Dinge zu verstehen in dieser Welt. Die Kontemplation, also die Fähigkeit, sich auch zu versenken, das Innere kennenzulernen. Die persönliche Urteilsbildung. Ja, ich glaube, etwas, was wir gerade in unserer Zeit besonders stark wieder lernen müssen, dass wir fähig sind, Urteile zu fällen, nicht mitzuschwimmen mit irgendwie der Masse, sondern wirklich auch selbst zu einem Urteil zu kommen. Ein religiöses, sittliches, gesellschaftliches Bewusstsein. Also all die Dinge sind zu fördern. Die Aufgabe der öffentlichen Gewalt, also das ist das, was der Staat macht, die Gesetze, die er erlässt und so weiter, diese Aufgabe der öffentlichen Gewalt ist jetzt nicht, alles das zu gestalten, das machen diktatorische Regime, sondern es zu ermöglichen. Also wenn ein Staat sich überlegt, wie er das Gemeinwesen sozusagen durch Gesetze regelt, da sollen die Gesetze nicht sagen, so schaut Kultur aus, also das ist ja berühmt, die Nazis haben eine ganz bestimmte Art von Kultur gehabt und haben dann Kultur, die dem nicht entsprochen hat, zum Beispiel als entartet benannt. Ja. Die Faschisten in Italien dasselbe oder die Kommunisten in der Sowjetunion, das war eine ganz bestimmte Art, das war die Staatskunst, alles andere hat man, wollte man nicht, das hat nicht entsprochen. Das ist nicht die Aufgabe des Staates, der Staat hat es zu ermöglichen und nicht zu gestalten. Alle haben Anrecht auf Kultur, das bedeutet, dass die Menschen ein Anrecht haben, sich auch auszubilden, zu studieren. Da gehört natürlich dazu, damals großes Thema, heute immer noch ein Thema eigentlich, dass die Frau im gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Ja. Viele Dinge, die damals noch im Gespräch waren, könnten wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie damals nicht möglich waren. Die menschliche Gesamtkultur ist eine Synthese von Wissenschaft und Kunst. Früher hat es Universalgelehrte gegeben. Das ist tatsächlich noch, weiß ich was, vielleicht bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts, hat es Menschen gegeben, die haben so das Wissen der Welt gekannt. Ja? Die haben überall anstechen können, die haben überall das Auskunft geben können. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist völlig unmöglich, dass ein Mensch alle Wissensgebiete abdeckt. Ja? Das ist fast schade. Ja? Das ist damals eigentlich toll gewesen, hat es Menschen gegeben, die haben das Wissen der Welt mit sich herumgetragen. Aber heute wird es trotzdem notwendig sein, dass es so etwas wie einen Überblick gibt, dass jemand sich auskennt, dass jemand die Zusammenhänge kennt. Weil das Gefährliche ist, dass einfach nur noch Sparten entstehen, die nebeneinander stehen und der Zusammenhang wird sozusagen nicht mehr hergestellt. Ja? Weil es hängt natürlich alles zusammen. Und wenn das Konzil über Universalgelehrte spricht und das die heute nicht mehr so gibt, spricht in diesem Zusammenhang mit von der Mutter in der Familie, die ihre Kinder erzieht. Sehr schön, finde ich, weil in der Familie wird ein Kind genau das beigebracht, dass es die Welt mit der Welt umgehen kann, dass es in diese Welt hineinfindet. Ja? Und dass auch das gehört von der Gesellschaft gefördert. Dass Reisen stattfinden können, dass Sport gemacht werden kann, alles das nicht. Also da hat die Familie eine unglaublich wichtige Rolle. Das Konzil sieht sehr deutlich, dass die Kirche zwar sehr viel zur Kultur beigetragen hat, aber es eben auch Konflikte gegeben hat, dass eben wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden mussten und so weiter. Ich habe vorher vom Prozess gegen Galileo Galilei gesprochen und so weiter. Also heute hat das sehr stark betont, in Gaudium et Spes, die Kirche erkannt, dass die Kirche selbstverständlich davon profitiert, wenn sie wissenschaftliche Erkenntnisse wahrnimmt, auch für die eigene Theologie, ja, psychologische, sozialwissenschaftliche, aber natürlich auch andere. Nicht, weil Theologie sozusagen Naturwissenschaft ist, sondern dass man sozusagen das nicht einfach unbeachtet lässt. Ein Thema, das natürlich die Welt sehr prägt, ist das Wirtschaftsleben. Und auch hier äußert sich Gaudium et Spes, was hier zu beachten ist. Und da steht eindeutig an erster Stelle, dass hier die Würde der menschlichen Person zu achten ist. Und an zweiter Stelle das Wohl der Gesellschaft. Der Mensch ist der Urheber, Mittelpunkt und das Ziel aller Wirtschaft. Das klingt jetzt sehr selbstverständlich, aber wenn wir auf unsere Wirtschaft schauen, ist das ja wirklich nicht immer so, dass da der Mensch im Mittelpunkt steht. Und nicht das Kapital zum Beispiel oder die Gewinnmaximierung oder der Umsatz einer Firma oder sonst etwas. Es wäre furchtbar, wenn hier eine Versklavung durch die Wirtschaft stattfinden würde. Das kann passieren in einem kapitalistischen System. Das ist passiert oder passiert auch heute sicher in kapitalistischen Systemen, das ist sehr stark passiert in den kommunistischen Systemen, nicht? Wodurch so eine kollektivistische Wirtschaft der Mensch versklavt worden ist, seine Freiheit verloren hat. Ich finde das ja sehr bezeichnend, dass nachdem Johannes Paul II. So unbeschrittenerweise sehr stark beigetragen hat zum Zusammenbruch des Kommunismus und alle dann irgendwie gejubelt haben und gesagt, jetzt hat der Kapitalismus gewonnen, großartig, eigentlich Johannes Paul II. Der größte Kritiker des Kapitalismus war, Er sagte, das ist genau derselbe Materialismus, dem wir da unterliegen. Der Mensch muss im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen. Also genau das, was der Zweite Vatikanische Konzil lehrt, hat er mit einer großen Klarheit weiterhin verkündet. Der wirtschaftliche Fortschritt muss deswegen immer im Dienst des Menschen stehen. Ich möchte dazu noch einmal aus dem Punkt 64 von Gaudium et Spes kurz zitieren. Moment. Die fundamentale Zweckbestimmung dieses Produktionsprozesses besteht aber weder in der vermehrten Produktion als solcher, noch in Erzielung von Gewinn oder Ausübung von Macht, sondern im Dienst am Menschen, und zwar am ganzen Menschen, im Hinblick auf seine materiellen Bedürfnisse, aber ebenso auch auf das, was er für sein geistiges, sittliches, spirituelles und religiöses Leben benötigt. Auf die Idee käme man vielleicht nicht so leicht, dass die Wirtschaft auch für das spirituelle Leben der Menschen zuständig ist. Aber genau das ist es, weil das ist das, was sozusagen unser Zusammenleben in Wirklichkeit auch ganz stark beeinflusst. Wir leben in einer Wirtschaftskrise und wir wissen, dass, was für Probleme das verursacht, für den Einzelnen auch. Also wäre, glaube ich, die Welt gut beraten, hier wirklich auf die Kirche zu hören. Ich habe eine Hoffnung, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass unser jetziger Papst vielleicht auch einmal eine Wirtschaftsenzyklika schreiben wird. Dass er vielleicht sagt, wir sagen euch einmal, teilen der Welt mit, wie wir als katholische Kirche glauben würden, dass Wirtschaft funktionieren müsste. Ja? Nach ganz eigenen Regeln nämlich, ja? Die eben nicht nur auf Gewinnmaximierung aus sind, ja? Die mehr sehen als nur das Materielle. Der Mensch ist der Herr des wirtschaftlichen Fortschritts, schreibt Gaudium et Spes. Das sind nicht irgendwelche Vorgänge, die über uns kommen und wir müssen sie halt wahrnehmen wie Naturkatastrophen, sondern wir bestimmen das. Deswegen sind wir natürlich auch dafür verantwortlich. Es gibt keinen Automatismus in der Wirtschaft. Ja? Sie wird von uns betrieben. Und man kann sie nicht auch einfach der öffentlichen Gewalt überlassen. Ja, auch nicht der Staat ist dazu berufen, jetzt einfach nur zu sagen, wie Wirtschaft zu funktionieren hat. Wirtschaft wird von Menschen gemacht. Ziel der Wirtschaft ist es nicht nur sozusagen, dass der Mensch nicht untergeht, sondern es soll auch betrieben werden, dass übergroße sozial-ökonomische Unterschiede abgebaut werden. Es ist immer gefährlich für die menschliche Gemeinschaft, wenn der Unterschied zwischen Arm und Reich besonders groß wird. Wir leben da in Österreich wirklich in goldenen Verhältnissen, muss man im Vergleich zur Welt sagen. Aber es gibt natürlich einzelne Staaten, wo das ganz stark ist und natürlich weltweit gesehen sowieso. Da sind wir in Österreich die Superreichen, die sich eigentlich überlegen müssten, wie wir zu einem Ausgleich zwischen Arm und Reich beitragen können. In Gaudium et Spes gibt es in diesem Punkt auch das sehr weitsichtig, finde ich, ganz besonders um die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, die so etwas Grundlegendes ist, nicht, wo unsere Nahrungsmittel produziert werden und viele Leute davon nicht mehr leben können. Ja. Also ein Landwirt, der heute keine Förderung bekäme in Österreich, der könnte von seinem landwirtschaftlichen Betrieb nicht leben. Eigentlich völlig absurd, nicht? Der erzeugt Lebensmittel. Ja, also was braucht man mehr als das? Ja. Wenn ich ein Elektroschrott erzeuge, das im Spielwarenladen verkauft wird, kann ich reich werden damit. Und wenn ich Lebensmittel erzeuge, kann ich nicht davon leben, wenn ich nicht gestützt werde. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Also das Konzil hat das schon sehr klar erkannt. Worauf man sich besonders Augenmerk legen muss, ist das Los der Gastarbeiter. Das hat damals gerade stark begonnen, schon in den 60er Jahren, bei uns hat es in den 70er Jahren ist das dann ganz stark geworden. Das Konzil weist schon darauf hin, wirklich beeindruckend, und ihrer Familien, ja, dass man sich auch um sie kümmern muss. Wie sie wohnen, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und so weiter. Gleichzeitig darf man sich nicht damit zufrieden geben, dass man sagt, herrlich, wir bekommen billige Arbeitskräfte, so sind ja Gastarbeiter entstanden. Man muss sich darum kümmern, dass in ihren Heimatländern Möglichkeiten zur Arbeit geschaffen werden. Ja. Also ich bin wirklich zutiefst beeindruckt, wie in den 60er Jahren die Konzilväter die Probleme der heutigen Zeit sozusagen behandelt haben, ja, vor 50 Jahren. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass jeder sein Recht auf Arbeit tatsächlich ausüben kann. dass er in richtig, also in guten Arbeitsbedingungen leben kann, dass er Freizeit haben kann. Alles das ist eine Pflicht, die die Gesellschaft hat, dafür zu sorgen. Das geht dann bis hin zu Rechten, die man hat, dass ein Betriebsrat gegründet werden kann, das Streikrecht, ja, das wurde viel für uns heute selbstverständliche Dinge, zumindest in unseren Breiten. Die Kirche verteidigt diese Rechte, die es gibt. Und dann wird noch auf etwas hingewiesen, was ein sehr wesentlicher Teil der Soziallehre der Kirche ist, dass man, was man aber sicher genauer jetzt betrachten muss, damit man es nicht missversteht. Und zwar sagt die Kirche, dass die irdischen Güter allen Menschen gewidmet sind. Das könnte auf den ersten Blick ausschauen wie ein Kommunismus. Niemand darf sein Privateigentum sozusagen für sich beanspruchen. So ist es aber nicht gemeint, sondern dass die Güter der Welt nicht immer nur als das Eigentum eines Einzelnen gesehen werden dürfen als Ganzes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Südamerika, wie das ist, große Landstriche besitze, die so groß sind, dass ich gar nicht bebauen kann, und daneben leben Bauern, die verhungern, dann ist das nicht ein Recht von mir, weil ich ja meinen Besitz habe, sondern das Land ist dazu da, die Menschen zu ernähren. Ja? Und wenn ich so großen Besitz habe, dann ergibt sich eine Verpflichtung aus diesem Besitz, so könnte man sagen. Ja? Darf ich mich nicht abputzen und sagen, das gehört ja mir. Ja? Wie es leider geschieht, das sind ja viele Konfliktsituationen, gerade in Südamerika, die man aber auch sicher in unseren Breiten entdecken kann. Großer Besitz, Reichtum verpflichtet, weil prinzipiell die irdischen Güter allen Menschen zukommen. Ja, so ist das gemeint. Auch ein ganz aktuelles Thema, mit dem sich das Konzil beschäftigt, Investitionen, Währungspolitik. Man muss nachhaltig investieren, an künftige Generationen denken, was damals noch nicht so ein Thema war, aber was genau da hineingehört, ist natürlich der Umweltschutz. Ich darf nicht durch die Änderung des Geldwertes, indem ich meine Währung aufwerte oder abwerte, wie ich es gerade brauche, schauen, dass die, also in Kauf nehmen, dass die Schwachen unter die Räder kommen, alles das soll verhindert werden. Großes Eigentum, habe ich schon gesagt, hat Verpflichtung mit sich. Das kann auch ganz konkret bedeuten, dass Zugang geschaffen werden muss zu großem Eigentum für den Einzelnen. Hier in Österreich haben wir ein Beispiel, das wird jetzt dem wenigsten bewusst sein. Ich glaube, das ist in den 70er Jahren oder so weit gekommen. Wenn jemand einen großen Wald besitzt, darf er nicht sagen, durch diesen Wald geht niemand durch, der gehört ja mir. Ja, man darf auch durch privaten Besitz durchgehen, weil das sonst jemanden das zu viel sozusagen beschneiden würde in seinem Recht, dass er riesige Umwege in Kauf nehmen muss oder nicht im Wald, das hinter dem Haus liegt, spazieren gehen darf, weil da jemand gerade 4000 Hektar besitzt. Ja. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch es sittlich erlaubt und sogar gefordert ist, dass privates Vermögen allen zugänglich gemacht wird. Ja, da könnte man jetzt viele andere Beispiele auch noch finden, auch an immateriellen Reichtum, ja, wo alle ein Anrecht darauf haben, wenn ich gewisse Fähigkeiten habe zum Beispiel. Schließlich beschäftigt sich noch, kommt schon bald zum Ende, Gaudium et Spes mit dem Leben der politischen Gemeinschaft, verteidigt das Recht auf Versammlungs-, Vereinigungs-, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, lauter Dinge, die sozusagen Menschenrechte sind. Wichtig dabei ist immer, dass es um Gerechtigkeit geht, der Dienst am Gemeinwohl und die Schaffung fester Grundüberzeugungen. Ja? Und dass es Grenzen öffentlicher Macht gibt bei all den Dingen. Viele Dinge sind eigentlich vorher schon behandelt worden. Ich werde es gleich ein bisschen abkürzen. Der Staat soll sich nicht überall einmischen, das ist ganz klar. Aber gleichzeitig, und das ist ein bisschen eine Spannung, die entstehen kann, ist Autorität selbstverständlich notwendig. Der Staat soll Autorität haben und den Trägern der Autorität soll auch Respekt gezollt werden, weil die Autorität notwendig ist, dass nicht alles zerfällt. Und das ist natürlich eine Spannung, die entsteht, wenn ich jetzt sozusagen über politisches Leben nachdenke. Die Bestimmung der Regierungsform soll den Menschen überlassen werden. Also die Kirche entscheidet sich nicht für eine bestimmte Regierungsform. Das kann jetzt auch verschieden, auch der jeweiligen Kultur entsprechend, ein Gemeinwohl, ein Gemeinwesen zu einer jeweils eigenen Lösung kommen. Auch die Auswahl der Regierenden sollte den Menschen überlassen werden, die dort leben. Allerdings kann Autorität nur im Rahmen einer sittlichen Ordnung ausgeübt werden. Also egal, wie eine Autorität sozusagen, welche Regierungsform sie betreibt, sie wird nie enthoben sein der sittlichen Grundnormen. Also jede Autorität muss sich an die Menschenrechte halten, nicht? Da kann es nie eine Dispens davon geben. Ich kann mich als Einzelner nie davon dispensieren, dass ich sage, mir wird es vom Staat befohlen, deswegen begehe ich jetzt Unrecht. Wir haben das im Dritten Reich bei uns erlebt. Ich habe nur meine Pflicht getan, ist nicht die Begründung für einen Christen, wenn es Unrecht war, was ich dann getan habe. Ich werde es jetzt ein bisschen überspringen, damit wir zu einem Ende kommen. Das wird vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wo die Verbindung zwischen politischer Gemeinschaft und Kirche gesehen wird, schreibt schon das Konzil etwas, was für uns heute schon völlig selbstverständlich ist, aber womit wir vielleicht immer noch umzugehen lernen müssen. Die Kirche lebt heute in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja, das muss man einfach ganz realistisch wahrnehmen. Unsere Gesellschaft ist nicht christlich geprägt. Ja, Österreich ist kein christliches Land. Die Zeiten sind vorbei. Und jetzt ist die Frage, wie wir als Kirche damit umgehen sollen. Wir sind eine Stimme von vielen in diesem Staat und in der Welt. Ja. Und jetzt wird für mich als Einzelner die kirchliche Lehre natürlich tonangebend sein müssen. Ich will mich ganz vollständig an die kirchliche Lehre halten. Wenn ich jetzt allerdings politisch tätig bin, dann kann es meine Aufgabe als Politiker sein, in dieser Überzeugung der kirchlichen Lehre schauen, was durchzusetzen ist. Ja, die Politik ist die Kunst des Durchsetzbaren, hat einmal jemand gesagt. Das heißt, ich kann als Politiker Dinge vertreten, die nicht deckungsgleich mit der katholischen Lehre sind, auch wenn ich selber Katholik bin und überzeugt bin davon, weil es ein Fortschritt ist, ja, weil es in die richtige Richtung führt. So funktioniert Politik. Oft wünscht man sich, einen Politiker sagt, der ist jetzt wirklich ganz eins zu eins dem, das, was ich sozusagen mir wünsche, den findet man nicht, weil Politik eben so funktioniert. Aber wir sollten mit großem Selbstbewusstsein der Welt gegenübertreten, denn das Evangelium nützt der Welt. Wenn wir das, was wir glauben, in der Welt umsetzen wollen, dann tut das der Welt gut, wie schon gesagt. Und schließlich als letzter Punkt geht es noch um den Frieden, die Förderung des Friedens und der Aufbau der Völkergemeinschaft. Kriegsgefahr damals bestanden, besteht heute. Damals noch durch das Gegenüberstehen zweier großer, mächtiger Blöcke, des Wettrüstens und so weiter. Das Konzil betont einfach etwas, was für uns heute selbstverständlich ist, aber es gar nicht so lange her ist, dass das noch nicht eine Selbstverständlichkeit war, nämlich den hohen Begriff des Friedens und die Unmenschlichkeit des Krieges, die Ächtung des Krieges. Ich habe mal gelesen, ein Buch, das Winston Churchill geschrieben hat, seine Lebensbeschreibung. Und in seiner Jugend hat er an verschiedenen kleineren Kriegen in Afrika teilgenommen. Der schildert das wie ein Sportereignis. Und das war aber nicht er persönlich, das war völlig normal. Im Ersten Weltkrieg sind bei uns die Leute in den Krieg gezogen, das war ehrenhaft, das hat dazugehört. Wenn man ein wahrer Mann ist, dann muss man mal im Krieg gewesen sein. Das hat sich direkt gefreut, das gehört dazu. Die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, hat mal jemand gesagt. Da hat eine Österreicherin, die Bertha von Suttner, Friedensnobelpreisträgerin, sehr dazu beigetragen mit einem Buch, Die Waffen nieder, dass der Krieg geächtet wird, dass man sich übereingekommen ist, der Krieg ist etwas Schlechtes. Ja? Und das wiederholt einfach das Konzil wieder, aber wie gesagt, ich wollte nur betonen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass es noch anders gesehen worden ist. Für uns auch nicht in allen Ländern, aber für uns hier hoffentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Was ist das Wesen des Friedens? Nicht nur, dass gerade kein Krieg stattfindet, nicht nur, dass es ein Gleichgewicht des Schreckens gibt, wie es damals war, nicht nur das Machtgebot des Starken, der den anderen unterdrückt, der sich dann sowieso nicht wehren kann, sondern der Friede ist ein Werk der Gerechtigkeit. Ja, die Frucht der gottgegebenen Ordnung. Wenn Menschen in einer gerechten Ordnung leben, dann herrscht Friede. Wenn jeder das bekommt, was ihm zusteht. Ja. Der irdische Friede kommt aus dem Frieden zum Nächsten. Und das können wir als Christen, das können wir der Welt beibringen, diese Liebe zum Nächsten, die Frucht davon wird der Friede sein. Der irdische Friede ist noch nicht der Friede, den Christus uns bringt, der geht über die Welt hinaus, aber es ist sozusagen ein Abbild des Friedens Christi. Allerdings beschäftigt sich das Konzil sehr, sehr realistisch auch damit, dass man den Unmenschlichkeiten des Krieges Dämme setzen muss, wie das genannt wird. Was ist damit gemeint? Wenn Krieg einmal stattfindet, kann man nicht sagen, ich bin ja dagegen, deswegen beschäftige ich mich jetzt nicht mehr mit dem Krieg. Sondern, wie es auch inzwischen ja in verschiedenen Konventionen festgelegt ist, kann man sagen, wenn Krieg geführt wird, dann kann man zumindest noch größere Unmenschlichkeiten verhindern, indem es gewisse Regeln für diesen Krieg gibt. Ja, so wie es die Hager Landkriegsordnung war oder die Genfer Konvention. Dass man sagt, diese Dinge sind auch im Krieg verboten. Ja, deswegen begrüßt die Kirche internationale Konventionen in dieser Art. Und sagt auch gleichzeitig, und das ist etwas, was vielleicht manchen sauer aufstößt, dass es moraltheologisch auch sogar die sittliche Erlaubtheit von Krieg geben kann, nämlich im Sinne der Selbstverteidigung. Das ist das, was man früher moraltheologisch den gerechten Krieg genannt hat, das ist ein bisschen missverständlich. Das heißt nur, dass ein Staat auch das Recht haben kann, sich zu verteidigen. Heute wird das Österreich sogar vorgeworfen, dass es im Jahr 1938 sich nicht verteidigt hat. Womöglich sogar ein paar Menschenleben geopfert hätte, um ein Zeichen zu setzen. Ja. Oder man wirklich gegen ein unmenschliches Regime sich verteidigt, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist moralisch erlaubt. Ganz interessant, wie der Barack Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat, zu einer Zeit, wo er gerade Krieg geführt hat. Und eigentlich alle sich gedacht haben, was ist jetzt los, und in Amerika auch dafür kritisiert worden ist, hat er eine fantastische Rede gehalten, wie seine Art ist, dumm ist er nicht, und hat aber in Wirklichkeit nichts anderes gemacht als diese Nobelpreisrede und hat dort erklärt, was gerechter Krieg ist. Er hat 1:1 die katholische Soziallehre zitiert und hat gesagt, ich bekomme hier den Friedensnobelpreis als jemand, der gerade Krieg führt, ich möchte erklären, aus welchem Grund es erlaubt sein kann, Krieg zu führen. Und dann hat er einfach abgeschrieben aus der katholischen Soziallehre diese Erlaubtheit der Verteidigung. Ob das auf Amerika zutrifft, ist nämlich eine andere Frage, aber gut. Aber sogar geht das Konzil so weit, am Ende zu sagen, Soldaten in dieser Weise agieren, können auch zur Festigung des Friedens beitragen. Also der Stand des Soldaten wird nicht verdammt. Ja? Für einen Katholik kann auch Soldat sein. Es wird allerdings eindeutig sich ausgesprochen gegen den totalen Krieg. Ja, wir kennen das aus der Goebbels-Rede. Totaler Krieg wird aber auch bezeichnet einfach ein Krieg, der mit Waffen geführt wird, die einfach zur völligen Vernichtung führen. Ja, wenn Atomwaffen eingesetzt werden und einfach Länder sich gegenseitig vernichten, das ist ein Verbrechen. Es wird abgelehnt der Rüstungswettlauf. Das ist kein sicherer Weg zum Frieden. Das Konzil lässt offen, ob es Erfolg haben wird. Das hat man damals nicht gewusst. Wir wissen, der Wettlauf von Ost und West hat nicht zum Atomkrieg geführt, hätte aber passieren können. Aber was das Konzil betont, es schädigt die Armen, auch heute noch, die Rüstung. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld dafür aufgewendet wird, der auf den ärmsten Armen tatsächlich fehlt, ist das wirklich ein Wegnehmen von Gut von den Armen. Also die verschiedenen Gremien, die es international gibt und so weiter, sollen sich für die Ächtung des Krieges einsetzen, für Abrüstung, gleichzeitig Abrüstung, für die Erziehung der Jugend in diese Richtung und so weiter. Und es wird sehr empfohlen und begrüßt, wenn es internationale Vereinigungen gibt, die sich auch dann für die Gerechtigkeit einsetzen. Wie gesagt, der wahre Friede ist nicht nur das Fehlen von Krieg, sondern eine gerechte Ordnung, die bemühen um die Ernährung der Menschheit, die Gesundheit, die Erziehung, die Arbeit, also sehr vieles, was heute wirklich von der UNO gemacht wird. Muss man genau hinschauen, ob es wirklich so gemacht wird, wie es die Kirche versteht. Aber immerhin gibt es eine Organisation, die sich dieser Dinge annimmt. Auch wieder eine wirtschaftliche Zusammenarbeit sozusagen empfohlen, die natürlich Kriegen vorbeugt. Also innerhalb der Europäischen Union, die wirtschaftlich so eng verbunden ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Krieges sehr viel geringer geworden. Ja, dass Deutschland gegen Frankreich heutzutage Krieg führt, kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen, wenn man so eng schon miteinander auch politisch und wirtschaftlich verbunden ist. Dann gibt es noch praktische Normen für Entwicklungsländer, die sich entwickeln sollen, auch aus eigenem, nicht nur fremde Hilfe eingewiesen werden sein sollen, die aber unterstützt werden sollen von den entwickelten Ländern. Das Bevölkerungswachstum wird behandelt, dass die Kirche auch präsent sein will in den internationalen Gremien, in der internationalen Gemeinschaft, dass auch die einzelnen Christen präsent sein sollen. Das ist immer zwei Paar Schuhe. Natürlich kann die Kirche, die katholische Kirche, beispielsweise jetzt einen Beobachterstatus bei der UNO haben. Aber was ja noch viel effizienter ist, dass aus den verschiedenen Ländern die Politiker, die in der UNO agieren, aus ihrer christlichen Verantwortung heraus agieren. Das ist ja auch eine Teilnahme der Kirche, die viel wesentlichere Teilnahme. Das ist das, wozu die Laien in besonderer Weise berufen sind. Also man darf nicht immer nur auf die Amtskirche warten, die sozusagen offiziell was macht. Jeder einzelne Christ, der dort agiert auch im Sinne der Kirche hoffentlich. Das ist der Auftrag der Gesamtkirche und der Teilkirche wie an die einzelnen Christen, wie gesagt. Es ist wirklich spannend zu sehen, dass dieses Dokument sicher in manchen Dingen, das schreibt er selber, der Zeit unterworfen ist, ja, aber trotzdem unglaublich klar eine Sicht auf diese Welt hat und zeigt, was unsere Kirche dieser Welt zu bieten hat. Es ist eine Einladung zum Dialog an alle Menschen, dieses Dokument Gaudium et Spes, der sicher auch aufgenommen worden ist und immer wieder neu sozusagen aufgenommen werden muss. Die Einheit der Kirche und die Liebe, mit der wir miteinander umgehen, innerhalb der Kirche, das ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, die wir als Kirche der Welt geben können. Das ist wahrscheinlich die wirkungsvollste Art auch der Verkündigung des Evangeliums.